Wir sind heute im letzten Gottesdienst von unserer Reihe im Geheimnis der Liebe auf die Spur gekommen. Und ihr habt einen Haufen spannende Fragen eingeschickt. Heute habe ich nicht etwas vorbereitet, in dem Sinn schon seit langem, sondern ich wollte einfach schauen, was für Fragen kommen zusammen. Und heute wollen wir eure Fragen wenigstens ansatzweise mal anfangen zu beantworten. Und die sind zum Teil noch gestern Abend um 11 Uhr reingekommen. Ich habe zum Teil auch gar nicht gelesen, was ihr für Fragen schickt. Zum einigermaßen bereit sein für heute. Und wir steigen einfach steil ein, okay? Die erste Frage, die ich heute mit euch anschauen möchte, zu diesem Thema, ist folgende. Da hat jemand geschrieben, noch eine Frage zur Sexualität. Wie war es wohl mit Jesus in diesem Bereich? Hatte er dieselben Empfindungen wie wir Männer? Gute Frage. Als ihm die Frau die Füße küsste, ich wäre erregt und meine Gedanken sicher nicht sauber. Bei Jesus war es vermutlich anders. Also da wäre ich noch einverstanden mit der Person, die das schreibt. Jesus hätte das können auf eine reine Art und Weise nehmen. Aber jetzt geht es eben weiter. Der Gedankengang von der Person, die da geschrieben hat, und er sagt, ich kann mir vorstellen, dass er nicht mit dem Sexualtrieb kämpfen musste. Gott auch noch. Da er durch den Heiligen Geist gezeugt wurde, war er in diesem Bereich bereits Engel, also ohne Sexualtrieb, ohne ein sexuelles Wesen zu sein. Somit war er ganz Mensch, jetzt müssen wir schauen, was da steht, bis auf einen Punkt. Also kein sexuelles Wesen gewesen. Wie siehst du diese Angelegenheit? Da finde ich eine super Frage. Und zwar darum, weil ich glaube, da kommt etwas zum Ausdruck, wie schwer es uns fällt, Sexualität an sich als etwas Positives zu sehen. Es fällt uns wahnsinnig schwer, uns vorzustellen, dass Jesus rein geblieben ist in seinem Leben und gleichzeitig ein sexuelles Wesen ist. Und das hat eben vielleicht damit zu tun, dass wir so viele schwierige Erfahrungen gemacht haben in diesem Bereich, dass wir denken, Sexualität ist einfach nur problembehaftet, nur schwierig, nur unrein irgendwie. Es fällt uns schwer, uns vorzustellen, dass Jesus rein geblieben ist und gleichzeitig ein sexuelles Wesen war. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diesen Punkt nochmal einfach lesen. Ganz am Anfang der Bibel sehen wir, dass Gott Sexualität erfunden hat, noch vor dem sogenannten Sündenfall. Der Sündenfall ist der Punkt, wo alles schief läuft, wo das Böse in die Welt kommt und die zerstörerische Kraft der Sünde. Und Sexualität ist nicht eine Frucht von diesem Sündenfall, sondern ist schon vorher vorhanden. Und wir lesen da, und wir lesen, dass es gut ist. Ich lese es nochmal mit euch. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und jetzt gibt er diesen beiden Männern und Frauen, dem Mann und der Frau, einen Auftrag. Und der allererste Auftrag, das haben wir am ersten Sonntag gesehen, er legt seinen Segen auf sie und sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Und wir wissen alle, was das beinhaltet. Man geht ja Kinder nicht in den Migros kaufen. Da musst du zusammen Sex haben. Und Gott sagt, das segne ich. Ich lege meinen Segen auf das. Und dann, ein bisschen später, lesen wir, und Gott sah das alles an, auch die Tatsache, dass Adam und Eva sexuelle Wesen sind und auch zusammen geschlafen haben. Er sah das alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und das ist so wichtig. Ich habe manchmal das Gefühl, die Versuchung in unserer Zeit, weil Sexualität so schwierig kann sein, ist, dass wir fast die Botschaft am meisten hören, Sexualität ist im Fall gut. Und Gott sagt, ich schaue es an und ich sage, es ist sogar sehr gut. Es ist gut, dass du einen Körper hast, es ist gut, dass du ein Mann bist, dass du eine Frau bist, dass du ein sexuelles Wesen bist, ist etwas Gutes. Natürlich, der Sündenfall ist gekommen und unsere Sexualität ist betroffen von dem, ist gefallen, sagen die Theologen. Mein Denken ist gefallen, mein Körper, das ist offensichtlich, meine Sexualität, versteht ihr? Alle Aspekte von unserem Wesen sind vom Sündenfall betroffen. Ebenso unsere Sexualität. Und unsere Sexualität ist darum sehr in einer herausgeforderten Position heute. Wir haben eine gefallene Sexualität. Und an dem Punkt unterscheiden wir uns von Jesus. Die Bibel sagt, dass Jesus ein Mann war. Ich glaube, Jesus war ein sexuelles Wesen. Er war nicht ein Engel. Er war ganz Mensch. Er war ein sexuelles Wesen, aber er hat nicht eine gefallene Sexualität gehabt. An dem Punkt unterscheiden wir uns von ihm. Aber er war ein sexuelles Wesen. Das finde ich ganz wichtig. Die Bibel sagt im Hebräerbrief, Jesus war ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen, was steht da, einiger Arten, eine selektive Auswahl von Versuchungen ausgesetzt. Was steht da? Aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Mein Missverständnis von der Bibel ist da, Jesus war kein Engel, er war ganz und gar ein Mann, ein Mensch. Er war ein sexuelles Wesen. Und das ist ganz wichtig für uns heute, glaube ich, zum Beispiel auch, wenn wir Single sind. Jesus war ja auch Single und er hat als Mann, als sexuelles Wesen Mann, gelebt als Single. Er hat keine sexuelle Intimität mit jemandem, von dem lesen wir nicht. Wir können auch davon ausgehen, dass das nicht passiert ist. Aber an unserer Sexualität hat es ja mehr wie nur sexuelle Intimität von körperlicher Berührung. Männer sind leistungsfähig, Männer können Verantwortung tragen, wir können fruchtbar sein auf eine andere Art. Als ich lange Single war, da habe ich gedacht, wenn ich kein liebliches Kind haben kann, will ich wenn schon geistliche Kind haben und will wirklich ein geistliches Amt haben. Und für uns als Single ist wichtig, um das zu verstehen, wir können als Mann und als Frau, als sexuelles Wesen leben als Single. Und jemand hat zum Beispiel die Frage gestellt, ist es notwendig, Kinder zu haben? Da ist für mich ein bisschen die Frage, was da damit gemeint ist. Ich habe zum Beispiel Freunde, die verheiratet sind, etwa in meinem Alter, die sagen sich, da mit den Kindern tun wir uns gar nicht an, das ist viel zu schwierig, viel zu kompliziert, wir haben lieber Katzen und Hunde. Und denen würde ich sagen, Moment mal, Gott hat uns Sexualität gegeben, um uns zu vermehren auch. Wir haben auch einen Auftrag in diesem Bereich. Sexualität kannst du nicht loslösen vom sich mehren, vom Kind haben. Aber andere können ja kein Kind haben und sie wollen es gerne. Da haben ja das Hunziker einen Clip gemacht zu dieser Frage. Und ich würde sagen, jetzt, egal ob ich Kind kann haben oder nicht, ich bleibe ein sexuelles Wesen. Und man kann verheiratet sein und quasi sich an der Sexualität erfreuen, auch ohne dass man jetzt vielleicht Kind hat. Und es ist interessant, das Hohelied von der Liebe, das wir angeschaut haben, jetzt in dieser Sündung, da ist in keinem einzigen Moment von Kind dreht. Da geht es rein nur um die sexuelle, erotische Liebe zwischen dem Paar. Und das hat einen Wert in sich. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in der heutigen Zeit nochmal ganz klar sagen, Sexualität ist etwas Gutes. Es ist von Gott erschaffen. Wenn wir eine Hochzeit feiern, dann weiss ich, Gott ist da und freut sich, dass jetzt zwei heiraten und auch sexuelle Intimität geniessen. Weil das war seine Idee. Das ganze Zeug ist ja nicht auf unserem Mist gewachsen. Sondern das war Gottes Idee. Der hat das super gefunden. Der hat gefunden, wie könnte ich es besonders gut machen für meine Menschen. Genau, ich mache sie zu sexuellen Wesen. Und ich will dir einfach sagen, es ist gut, dass du eine Frau bist. Es ist gut, dass du ein Mann bist. Es ist gut, dass du ein sexuelles Wesen bist. Trotz aller Herausforderungen, die wir haben, das bleibt an sich gut. Darum habe ich auch null Probleme zu sagen, Jesus war ein sexuelles Wesen. Er hat einfach keine gefallene Sexualität gehabt. Das ist so eine Frage und ich finde es ganz wichtig, dass wir das mitnehmen, weil an dem, wie wir fühlen in diesem Bereich, entscheidet sich oft auch, wie wir reden mit anderen, wie wir handeln. Ich glaube, es ist ganz zentral wichtig, wenn du da rauslaufst, probier wenigstens anzunehmen, dass etwas Gutes ist, dass du ein sexuelles Wesen bist. Fang an, das ahnen in dir. Gott hat dich so wollen. Das ist das Erste. Und dann ist eine Reihe von Fragen gekommen, die ich möchte in einer Gruppe zusammenfassen. Und da hat dann einen Zusammenhang mit dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ich lese euch mal die Fragen vor. Es sind zum Teil Fragen gekommen, die oft kommen in dem Zusammenhang, aber zum Teil ein paar auch überraschende. Jemand hat geschrieben, das war ganz am Anfang der Serie, was sagt die Bibel Gott zum Thema Selbstbefriedigung? Wie ist das mit Fetischen? Im Rahmen der Ehe gibt es vor Gott Tabus. Fetisch, das ist so, wenn man sexuell erregt wird anhand von Objekten, also zum Beispiel von Lackschuhen oder von Kleidungsstücken, von Strümpfen, von Körperteilen. Und das Problem da ist, dass wenn man nur noch sexuell erregt werden kann, wenn die da sind, also wenn man nicht mehr einen Orgasmus haben kann, ohne dass die da wären, dann wird es problematisch. Und da ist die Frage da, was ist okay vor Gott im Rahmen der Ehe? Dann hat da jemand geschrieben, habt ihr einen Tipp für eine Familienfrau mit 4 Kindern, einem ausgefüllten Alltag etc., die keine Lust auf Sex hat? Wir müssen gar nicht überlegen, wo das herkommt, das kommt nicht aus unserer Gemeinde, das ist aus sonst irgendwo in der Schweiz gekommen. Genau. Ich habe alles so kodiert, dass ihr gar keinen Rückschluss ziehen könnt. Glaubt mir's. Dann hat mir jemand mündlich folgende Frage gestellt nach dem letzten Sonntag. Am letzten Sonntag haben wir Vergebung und Würde bekommen. Aber was ist, wenn ich bald wieder scheitere im sexuellen Bereich? Was ist, wenn mein Leben unverändert bleibt? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und ich glaube, all diese Fragen gemeinsam gibt es ein Grundthema. Und ich möchte das Grundthema folgendermaßen umschreiben. Wie geschieht die Veränderung von unserem sexuellen Lustgefühl? Das ist eine ganz wichtige Frage. Bei dieser Frau, die schreibt, sind ja keine da. Wie könnte wieder neue sexuelle Lust entstehen? Das ist eine Frage, die sie hat. Andere merken, meine sexuellen Lustgefühle werden geweckt im falschen Moment. Wie könnten die im richtigen Moment geweckt werden? Und so weiter. Also all diese Fragen, die ich euch vorgelesen habe von euch, da liegt darunter die Frage, wie geschieht eigentlich die Veränderung von unserem sexuellen Lustgefühl? Und das hat natürlich sehr viel mit unserem Denken zu tun, mit unserem Hirn, mit unseren Emotionen. Und da möchte ich euch jetzt ein paar Bibelstellen vorlesen. Und die Bibelstellen, und das ist eine wichtige Lehre in der Bibel, die wir haben, zeigen drei Worte gleichzeitig. Die Bibel sagt einerseits, unser Denken hat Einfluss auf unsere Handlungen. Oder so wie du dich selber siehst, so wie du denkst über dich, handelst du auch. Können wir gut nachvollziehen. Aber die Bibel zeigt eben auch das Umgekehrte und sagt, unsere Handlungen haben eben auch Einfluss auf unser Denken. Unser Denken hat Einfluss auf unser Handeln hat Einfluss auf unser Denken. Und drittens, da liegt Hoffnung, unser Denken ist präg und veränderbar. Und ich möchte mit euch ein, zwei Bibelstellen lesen, die habt ihr alle bekommen, da innen auf dem Zettel, habt ihr alle so eins? Wer hat noch keins? Gut, sonst könnt ihr vielleicht irgendwie die Hand aufheben und jemand bringt euch eins oder so vom Saaldienst. Wir werden recht arbeiten mit dem Papier heute. Die im Livestream tut mir leid, ihr müsst halt einfach mithören. Genau. Also, und ihr könnt eigentlich einfach da auf die zweite Seite gehen, unten rechts. Dann seht ihr, richtet eure Gedanken. Das ist die erste Bibelstelle, seht ihr da? Und man lehnt diese Bibelstelle aus, also Philipper 4,8 lehnen wir da mal aus und wir gehen direkt zu der zweiten. Richtet euch nicht länger, okay? Da steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wenn wir da sehen, ist was? Unser Denken ist veränderbar. Das ist der dritte Punkt da. Das ist möglich. Dein Denken, deine Mentalität, deine Gesinnung kann verändert werden. Und dein Denken bestimmt nachher dann, ob du verändert lebst. Merkt ihr das? Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Und zwar nicht nur mental verändert werden, sondern auch anders leben. Also unser Denken prägt unser Handeln. Das ist da, was wir in diesem Vers sehen. Jetzt lesen wir den nächsten Vers. 1. Thessalonicher 4. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Also haltet euch von sexueller Sünde fern. Und da hat jetzt eine Auswirkung. Jetzt kommt die Handlung zuerst. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott. Also im Fernbleiben von sexueller Sünde, in der Tat, da hat eine Auswirkung darauf, ob du frei wirst von sexuellen Abhängigkeiten. Dein Freiwerden hat unter anderem damit zu tun, ob du zuerst anfängst, richtig zu handeln. Da haben wir die zweite Bedeutung. Oder? Unsere Handlungen haben eben einen Einfluss auf unser mentales Leben. Kommen wir zu der letzten Stelle, dort unten, die kurz. Das ist Hebräer 5,14 und da ist die Rede davon, dass quasi geistlich, da gibt es geistliche Milch für Babys. Babys trinken Milch, das wissen wir alle. Und im Geistlichen ist das ähnlich, oder? Und wenn Leute im Glauben reifen, kommen sie Brot über. Sie müssen Brot essen. Und da wird beschrieben, was ist ein geistlich reifer Mensch? Da heisst es, Leute nämlich, die durch beharrliche Übung ihr Wahrnehmungsvermögen geschärft haben. Was haben wir da? Da hat jemand geübt, da hat jemand gehandelt und das hat eine Rückwirkung auf das Mentale. also auf die Wahrnehmungsfähigkeit. Was wir hier haben, ist der zweite Punkt. Unsere Handlungen haben eine Rückwirkung auf unser Denken, unsere Gefühle, auf unsere Gesinnung, auf unser mentales Leben. Und wir haben hier also in der Bibel eine ganz wichtige Aussage, nämlich einerseits ist unser Denken wichtig für das, wie wir entscheiden und handeln, aber andererseits kann unser Handeln auch eben unser Denken prägen. Und das ist etwas ganz Wichtiges in unserer heutigen Zeit. Ich glaube, dass wir heute in einer Zeit leben, wo man vor allem sagt, zuerst muss ich etwas verstehen und erst dann werde ich es machen. Zuerst muss ich etwas fühlen und erst dann mache ich es. Und das ist manchmal auch richtig. Aber gerade im sexuellen Bereich, wenn es vielleicht nicht so richtig und gut läuft, kann die Erwartung, ich muss zuerst richtig fühlen, ich muss ein anderes Gefühl haben und dann erst mache ich es dann, das kann sein, dass dich das überhaupt nicht weiterführt. Wir leben in einer Zeit, wo wir wirklich einfach zuerst einmal richtig fühlen wollen und dann machen wir etwas. Der N.T. Wright, ein wichtiger Theologe, sagt Folgendes: Wir tun nur das, was sich gut anfühlt. Diese Haltung oder die Mentalität könnte man als ein rein kalifornisches Lebensmotto abtun, also in den USA, wo sie alles machen. Und dann sagt er etwas Interessantes. Tatsache aber ist, dass das Leben in großen Teilen der modernen westlichen Welt auf diesem Prinzip gelebt wird. Nur, wenn sich etwas gut anfühlt, ist es sicher nicht falsch, dann mache ich es. Oder, anders formuliert, ich mache etwas erst, wenn ich mich danach fühle. Kennt ihr den Gedanken? Jeder Versuch, dieses Lebensmotto zu hinterfragen, wird im Namen der Freiheit im Keim erstickt. Ich muss doch frei bleiben. Tatsache aber ist, ich glaube, dass wir im sexuellen Bereich unter diesem Lebensmotto natürlich in wahnsinnig grosse Abhängigkeiten gekommen sind. Wir sind eben gerade nicht frei. Und ich möchte dazu etwas, ein Beispiel bringen aus einem Buch, das heisst Liebeslust. Das ist ein Buch, das wir auch empfohlen haben, hier im Gottesdienst. Und ich zeige euch, was das heisst. Also das Thema da ist jetzt das, manchmal, nicht immer, aber manchmal müssen wir zuerst etwas machen, müssen wir eine Tat vollbringen. Und die Tat hat eine Rückwirkung auf unser Denken, auf unser Gefühl, auf unsere mentale Welt. Und da hilft uns dann aus etwas herauszukommen vielleicht. Und ich bringe euch ein Beispiel von dem, von dieser Frau Veronika Schmidt in dem Buch Liebeslust. Da schreibt sie: Zu Beginn einer Beziehung sind Verliebtheit und gegenseitiges Verlangen, Lust, oft kein Problem, weil uns dabei die Hormone zu Hilfe kommen. Da funkt es einfach, gell? Okay, da können wir alle einigermaßen gut nachvollziehen. Ein chemischer Cocktail, den du nicht trinken musst, der ist einfach da. Aus erhöhtem Dopamin und Noradrenalin im Hirn, ausgelöst durch die starken Gefühle, kann sogar automatisch sexuelle Erregungen und Orgasmen auslösen, ohne dass Berührung da wäre. Also da ist einfach, Chemie ist da am Spucken und es fühlt sich hühnengut an. Gut, und jetzt schreibt sie aber nochmal etwas. Der Sex ist zwar nicht unbedingt perfekt in der Ausführung, aber aufregend. Nach 3 Jahren Ehe hat sich die Biochemie jedoch wieder beruhigt. Und man ist nicht einfach automatisch lustvoll miteinander. Warum? Weil man dann nicht mehr liebt? Nein. Biochemie hat sich verändert. Chemie im Hirn ist anders. Wenn ich also eine jahrzehntelange sexuell befriedigende Partnerschaft will, muss ich wissen, wie ich mich am anderen erfreuen kann, ohne dass ich es zuerst fühle. Das ist eine spannende Frage. Und sie redet da davon, dass da im Hirn Sachen abgehen. Und ich habe mich in den letzten 3/4 Jahr recht intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt, wo ich eine Gruppe von Männern auch beim Thema Pornografie am Helfen bin. Und die reden alle auch von dem, was im Hirn abgeht. Und ich zeige euch mal das Hirn. Ich zeichne es euch. Das ist meins vielleicht oder deins. Da. Das ist das Hirn. Das wäre vorne, oder? Vorne. Und da ist die Brille von Paul. Genau. Das ist das Hirn. Und im Hirn, das ist hochkomplex. Und ich bin kein Fachmann. Einfach, dass das geklärt ist, ich bin kein Fachmann. Aber ich habe Bücher gelesen von Neurowissenschaftlern, also Neuro, das ist alles so, was mit Nerven zu tun hat und mit dem Hirn zu tun hat. Und das sind nicht Christen, die diese Sachen schreiben. Ich lese euch dann ein ausführliches paar Zitate. Aber da im Hirn läuft etwas. Und zwar gibt es da verschiedene Bereiche. Es gibt da auch sogenannte Neuronen. Die tue ich da symbolisch darstellen, die sehen anders aus. Und sogenannte Synapsen oder Verbindungen, die zwischen den Neuronen vorhanden sind. Und der Witz ist eben der, dass die Synapsen, die entstehen durch Handlungen. Wenn ich etwas mache, kann durch da, wenn ich mache, eine neue Synapse, eine Verbindung entsteht. Und weil das eine organische Verbindung ist, das ist nicht ein Kabel wie in einem Computer, das immer bleibt, bis etwas durchschneidet, sondern weil es organisch ist, muss ich durch wiederholtes Handeln das in Existenz behalten. Wenn ich nicht wiederholt das Gleiche mache, dann löst sich das irgendwann auf und wird ganz unterbrochen. Das heisst, durch mein Handeln präge ich Bahnen in meinem Hirn. Ein Beispiel wäre das Klavierspielen, oder? Wenn man anfängt Klavierspielen, da hat es da vielleicht einfach beim ersten Mal, da ist nur so ein holpriger Pfad zwischen den Neuronen, die beim Bereich Musik vorhanden sind. Und durch wiederholtes Üben baue ich das aus zu einer richtigen, befahrbaren Straße oder Autobahn. Wenn du lernst, Auto fahren, ist das nochmals gleich, oder? Am Anfang ist das also unmöglich und du denkst, wie schaffe ich das jemals, all diese Sachen gleichzeitig zu machen, oder? Ich weiss noch, wenn ich da heillos überfordert war. Warum? Weil die entsprechenden Verbindungen in meinem Hirn sehr unterentwickelt waren. Aber durch wiederholtes Üben, durch viele Taten, hat sich in meinem Hirn ein Automatismus eingeprägt. Das ist zu einer ringbefahrbaren Autobahn geworden, wo man schnell fahren kann, genau. Also, der Punkt ist, und das ist ganz wichtig, durch unsere Handlungen prägen wir unser Hirn. Und damit verbunden auch unsere Gedanken und unsere Gefühle. Da könnte man jetzt einiges dazu sagen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir jetzt übergehen und ein paar Zitate lesen dazu. Ich habe ein Buch von Neurowissenschaftlern gelesen, wo ich den Hammer gefunden habe. Wo ich das gelesen habe, und das sind keine Christen. Ich habe gedacht, sind das irgendwelche Christen, die Monogamie wieder neu einführen und reinschmuggeln über wissenschaftliche Wege, irgend so etwas. Ich habe gedacht, ich raff nicht, dass so Zeug wahr ist. Gehen wir auf die mittlere Seite. Und dort steht neuronale Plastizität. Könnt ihr das verstehen? Das Hirn hat eine Plastizität, das Hirn ist flexibel, prägbar. Und wir lesen dort das erste Zitat von dem Buch Hooked. Sex bewirkt starke und sogar lebenslängliche Veränderungen in unserem Gehirn. Sex hat eine Rückwirkung auf dein Hirn. Diese Veränderungen bestimmen und beeinflussen zu einem erstaunlichen Maß unsere zukünftigen Entscheidungen. Merkst du, was da abgeht? Durch dein Handeln prägst du, wer du wirst. Wer du in Zukunft wirst sein. Wer du bist in der Zukunft, prägst du nicht nur durch deine Entscheidungen und Vorsätze, sondern durch deine Handlungen heute. Wenn du heute anders handelst, wirst du in der Zukunft auch jemand anders werden. Das steht, was da steht. Sex bewirkt starke und sogar lebenslängliche Veränderungen in unserem Gehirn. Diese Veränderungen bestimmen und beeinflussen zu einem erstaunlichen Maß unsere zukünftigen Entscheidungen. Nächstes Zitat erklärt damit die Synapsen. Synapsen sind organische Verbindungen, die in Gebrauch sein müssen, um überhaupt weiter zu existieren. Das heisst, man muss üben, man muss Sachen, man muss Handlungen wiederholen, sonst sterben die Synapsen ab oder verkümmern zuerst oder werden ganz unterbrochen. Das Gehirn hat eine Plastizität und passt sich an. Es ist nicht eine fixe, unveränderbare Struktur, sondern ein Organ, das wachsen und sich verändern kann. Das wichtigste Element des Gehirns, das diese Veränderbarkeit bewirkt, sind die Synapsen. Synapsen bleiben durch unser Verhalten und unsere Erfahrungen erhalten oder verkümmern. Es mag unglaublich klingen, aber was wir sehen und erleben, kann Teile unseres Gehirns zum Aufblühen bringen. Die zugehörigen Synapsen überleben und werden gestärkt. Da wird eine Autobahn raus, oder? eine gut befahrbare Straße. Andere Teile unseres Gehirns schwächeln. Was wir hier so sehen, ist, wenn du lernen willst, Klavier spielen, was musst du machen? Du musst üben. Du musst es wiederholt machen, dann entsteht eine Autobahn. Was ist, wenn du deine guten Klavierfähigkeiten entlernen willst? Sagen wir mal, du hast ja da gut ausgebildete Autobahn im Bereich Klavierspiel und du willst das nicht mehr können. Was musst du machen? Du musst aufhören, Klavier spielen. Dann gibt es wieder so eine, vielleicht so eine kümmerliche Verbindung oder sie wird ganz unterbrochen. Das ist das, was da steht. Wenn du deine Lust nach Pizza verändern willst, das ist eine gut ausgebildete Autobahn. Was musst du machen? Aufhören, Pizza essen. Dein Gefühl wird dich nicht besonders gut informieren darüber. Ich habe mal gefastet vor vielen, vielen Jahren, das letzte Mal. Das war, als wir den Godi, den Jugendgottesdienst, am Anbeten waren, also quasi am Beten waren, was sollen wir machen. Und dann haben wir jeweils gefastet und ich habe dort in Zürich geschafft. Und bin da auf Zürich reingefahren und ich hatte Hunger, oder? Und ich hatte eine sehr gut ausgebildete Autobahn in Sachen Pizza. Und wenn man dort unten durchgelaufen ist, hat es bei Marinello so Pizza. Die einen von euch nicken, die kennen das vermutlich. Wahnsinnig feine Pizzas gehabt. Jetzt, ich bin gefallen. Auf dem Highway habe ich eins gekauft. Alle anderen von der Kirche waren am Fasten, aber ich nicht. Ich sehe, was für einen geistlichen Prediger das ihr habt. Also, und der Punkt ist der, mein Gefühl hat mir nicht geholfen. Wenn ich will, dass meine Autobahn, Lust auf Pizza nicht mehr so stark ist, dass die Gefühle nicht mehr so stark auftreten, wenn ich Pizza schmecke oder auf Zürich fahre mit dem Zug und mir vorstelle, ich laufe dann wieder bei Marinello vorbei. Der Geruch ist gar noch nicht angekommen. Aber nur schon auf Zürich fahren kann in mir die Gefühle wecken. Weil ich habe da super ausgebildete Autobahn, versteht ihr das? Und bei der Sexualität ist das genau das Gleiche. Wenn du mit Pornografie eine Herausforderung hast, dann kannst du nur schon denken, meine Familie ist weg heute Abend. Und es löst bereits schon die gut ausgebildete Autobahngefühle aus in dir. Und deine Gefühle, wenn du sagst, ich werde erst anders handeln, wenn ich mich danach fühle, an mich anders zu handeln, das funktioniert einfach nicht in diesen Bereichen. Du musst anfangen, anders zu handeln und die Gefühle kommen nachher. Die entsprechenden Gedanken kommen nachträglich. Unser Handeln prägt unsere mentale Welt. Genauso wie unsere mentale Welt unser Handeln prägt. Beides ist wahr. Es ist eine Wechselwirkung. Und davon redet die da. Lesen wir weiter. Also, ich habe mir überlegt, warte noch mit Lesen, ob ich soll den Gottesdienst anfangen mit der Frage, was ist das grösste Sexorgan? Ich habe mich gezügelt, das zu machen. Aber lesen wir mal das nächste Zitat. Was wir heute von der Wissenschaft wissen, ist, dass, was einige schon seit Jahren versucht haben, uns klarzumachen, das Gehirn ist unser größtes und wichtigstes Sexorgan. Was heisst das für Sexualität? Wir lesen ein bisschen miteinander. Das ist hochinteressant und wichtig für uns. Wenn zwei Menschen in einer warmen, bedeutungsvollen und intimen Weise einander berühren, wird im Gehirn der Frau Oxytocin freigesetzt. Das ist so eine Hirnchemikalie, sagen wir dem jetzt mal da. Das Oxytocin bewirkt dann zwei Dinge. Es verstärkt den Wunsch der Frau nach mehr Berührung und bewirkt eine Vereinigung der Frau mit dem Mann, mit dem sie physischen Kontakt hat. Jetzt ein Beispiel von den Männern. Männer mögen sich fragen, warum sie wiederholt zur gleichen Frau zurückgehen, die sie schlecht behandelt hat. Oder sie wundern sich, warum sie kein tiefes Gefühl des Naheseins verspüren zu einer Frau, nachdem sie vorher viele Sexpartner hatten. Leider wissen sie schlicht und einfach nicht, dass ihr Gehirn während dem Sex mit Vasopressin, das ist auch so eine Hirnchemie, Flüssigkeit mit Vasopressin überflutet wird und dass dieser Hirnstoff eine Teilbindung geformt hat mit jeder Frau, mit der sie geschlafen haben. Unsere Handlungen prägen die Strukturen in unserem Hirn. Und da gibt es wie etwas, wo hängen bleibt in meinem Hirn, wenn ich mit mehreren Partnern Sex habe. weil da werden chemische Stoffe ausgeschüttet. Bei nur schon Berührung von Haut über so mehr als 20 Sekunden oder so, da passieren Sachen im Hirn, die du gar nicht willentlich kannst steuern kannst. Lesen wir weiter das Zitat. Die wichtige Erkenntnis ist, dass die starke Verbindung zwischen dem Mann und der Frau nicht nur ein Gefühl ist. Die Vereinigung, also das Einswerden, wie die Bibel auch davon redet, ist real. Fast so etwas wie die klebende Wirkung von Leim. Eine mächtige Verbindung, die nicht ohne großen emotionalen Schmerz gelöst werden kann. Wir haben das gelesen am dritten Gottesdienst gewesen, dass wenn Mann und Frau zusammen schlafen, werden sie eins, sie werden vereint. Und in Kirchen, Land auf, Land ab, redet man immer wieder so, wenn mit jemandem schlafst, dann ist es wie wenn zwei Blatt Papier zusammenleimst. Man wird eins. Und wenn du das wieder trennst, dann zerstörst du natürlich beide Blätter ein Stück weit. Da bleibt immer etwas hängen am anderen. Oder? Am anderen Stück. Und ich habe das Bild nie brauchen, weil es ist natürlich für jemanden, der das erlebt, total heavy. Was mich erstaunt hat, ist, dass die Wissenschaftler, die mit dem Glauben nichts am Hut haben, genau mit diesen Begriff kommen und zeigen, wie das im Hirn eben abläuft. Und ich habe gestaunt darüber, wie das Gott das Einswerden von Mann und Frau bis in unsere Anatomie vom Hirn rein versetzt hat. Das ist das, was sie da davon schreiben. Lesen wir weiter. Die Unfähigkeit, sich nach vielfältigen sexuellen Kontakten zu vereinigen, ist fast wie Klebeband, das seine Klebefähigkeit verliert, nachdem es mehrfach geklebt und entfernt wurde. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Oxytocin ein Gefühl vom Vertrauen bewirkt gegenüber dem Mann, mit dem eine Frau Sex hat. Ihr Vertrauen in den Mann ist fundamental wichtig für das Vereinigen ihres Körpers mit demjenigen des Mannes oder für das Vereinigen ihrer Zukunft mit seiner Zukunft in einer Ehe. Oxytocin hilft, dieses Vertrauen zu bauen, das wesentlich ist für eine gesunde Beziehung. Dies ist eine Warnung an Eltern und junge Menschen, besonders junge Frauen. Wenn eine junge Frau einem Mann physisch nahe kommt, ihn für 20 Sekunden oder mehr umarmt, da geht es um nicht freundschaftliche Art von Umarmung, oder? Also mit einer gewissen Einstellung umarmt, wird der Vereinigungsprozess im Hirn gestartet und ein stärkerer Wunsch geweckt, ihm nahe zu sein. Und noch wichtiger, ihm zu vertrauen. Im Hohelied von der Sprüche sagt die Frau mehrfach, weckt Liebe nicht, bevor es ihr gefällt. Weil Liebe ist stärker als der Tod. Acht darauf, wenn das du die Liebe weckst. Und physische Nähe löst chemische Prozesse aus, in der Frau und auch im Mann übrigens, die nicht einfach retrogängig gemacht werden können. Die Wissenschaftler die schreiben, dass wir im Bereich, wenn wir Sex nur als etwas Physisches anschauen, dann können wir die negativen Konsequenzen von dem ja uns schützen dagegen, gegen sexuell übertragbare Krankheiten oder gegen Abtreibung, da kann man verhüten und so weiter, da kann man, gegen Schwangerschaft, ungewollte Schwangerschaft, Entschuldigung, da kann man verhüten. Aber sie sagen, gegen die psychischen, seelischen Auswirkungen von Sex, da kannst du nichts machen, es gibt kein Hirnkondom, oder? Wenn man das so sagen kann. Weil das läuft einfach. Da gibt es nicht etwas, was du rein tun kannst. Und übrigens ist es interessant, es gibt eine neue Viagra-Pille, die für Frauen entwickelt worden ist. Und die setzt genau bei diesen Stoff an. Es geht darum, den Stoffwechsel zu beeinflussen. Das Hirn ist ein ganz wichtiges Sexorgan. Aber nicht nur beim Sex, sondern wir reden hier ja eigentlich von allgemeinen Sachen auch, von vielen anderen Sachen. Musik, Lernen, Stifte, Autofahren und so weiter. Letztes Zitat, dann hören wir auf mit dem Zitat nochmal. Junge Frauen müssen da ein besonderes Bewusstsein entwickeln über den mächtigen, vereinenden Effekt von Oxytocin. Diese Vereinigung findet schon statt, wenn ein Paar in einer kurzen sexuellen Beziehung ist. Beenden Sie diese Beziehung und gehen beide in eine neue sexuelle Beziehung, brechen sie die in der ersten Beziehung entstandene Oxytocin-Verbindung. Das Trennen dieser Verbindung erklärt die enorm schmerzhaften Gefühle, die nach einer Trennung empfunden werden. Auch wissen sie nicht, dass sie mit diesem Verhalten den angeborenen Mechanismus des Sich-Vereinen-Können ernsthaft beschädigen, dem gleichen Mechanismus, der sie fähig macht, eines Tages eine gesunde Eheeinheit einzugehen. Ich habe gedacht, das müssen Christen sein, die schreiben. Da könntest du fast die Bibel lesen. Das ist ganz stark, was da kommt. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist der. Unser Denken ist veränderbar, sagt die Bibel. Du kannst Sachen, die vielleicht jetzt in deinem Hirn durch wiederholtes Üben, egal in welchem Bereich von deiner Sexualität, sich eingeprägt haben, kannst du ändern, wie? Indem du anfängst, anders zu handeln. Deine Handlungen, wenn du anfängst, richtig zu handeln, und jetzt wollen wir auch von Nachfolge von Jesus reden, auch in der Sexualität. Auch wenn du dich nicht danach fühlst. Wenn du anfängst, so zu leben, wie es Gott sagt, dein Schöpfer, wo sich die Sexualität als etwas Gutes ausgedacht hat und sich sehr wohl überlegt hat und sagt, das ist etwas Tolles. Wenn du anfängst, Sexualität so zu leben, wie es dein Schöpfer gedacht hat, dann fährst du, auch wenn du dich vielleicht nicht danach fühlst, dann wirst du anfangen, Prägungen, die du aufgebaut hast, zu reduzieren und zu so verkümmerten Sachen zu machen und irgendwann einmal ganz zu unterbrechen. Und du kannst neue Autobahnen aufbauen. Wenn du Selbstbefriedigung fast jeden Tag oder sogar mehrfach am Tag ausübst und das bei dir zu so einer richtigen Autobahn geworden ist und du sagst, nein, ich will jetzt wieder anfangen, neu mit meinem Ehepartner Sexualität zu leben, dann musst du anfangen, so zu handeln. Du kannst da verkümmern lassen, indem du Selbstbefriedigung anfängst aufhören oder ganz aufhörst, einfach aufhören machen, damit du da nicht noch mehr nährst. Und du kannst das andere anfangen leben und du wirst neue Bahnen auffahren. Und die Frage ist ja die, wie geschieht die Veränderung von unserer sexuellen Lust? Und das hat viel damit zu tun, dass wir anfangen, anders zu handeln. Und zwar nicht erst, wenn wir uns danach fühlen. Manchmal, passet auf, was ich sage, ist es gut, wenn wir etwas nicht machen, wenn wir uns nicht danach fühlen. Aber manchmal müssen wir eben anfangen, Sachen machen oder aufhören oder Verhaltensänderung machen, auch wenn wir uns nicht danach fühlen. Ich glaube, da ist viel Abhängigkeit entstanden in gewissen Bereichen von der Sexualität. Und wenn wir immer nur nach unserem Gefühl und nach unserem Denken gehen, dann würde es immer bei dem bleiben. Du kannst Veränderungen erfahren, wenn du anfängst zu sagen, Jesus, du hast mir da etwas Gutes gegeben. Und ich fange an, so zu leben, wie du gedacht hast. Da wird eine verändernde Rückwirkung haben auf deine mentale Welt und auf deine Emotionen. Ich zeige euch ein Beispiel. Und dann kommen wir dann bald zum Schluss. Geht auf die letzte Seite. Ich habe übrigens alles so ein bisschen versucht, in einem Text zu erfassen für euch. Da könnt ihr heine und lesen, Knäuer. Also der gleiche Prozess, den ich gebraucht habe, um in die Abhängigkeit zu kommen, die gleiche Plastizität vom Hirn, die mich in eine falsche Abhängigkeit gebracht hat, die kann ich nutzen, um frei zu werden und etwas anderes zu entwickeln. Das ist das Entscheidende. Deine Gedanken sind und deine Gefühle sind veränderbar. Ich lese da vor von Liebeslust, die beiden Zitate. Vergebt, wenn es ein bisschen explizit ist, was da kommt, das ist einfach aus dem Buch. Durch wiederholtes Stimulieren der Vulva außen und der Vagina innen können entsprechende Synapsen der angenehmen Berührung, der lustvollen Berührung und der Erregung im Hirn ausgebildet werden. Was sagt die Frau? Durch Handlung präge ich, wie die Synapsen laufen. Das ist auch, was die Frau sagt da. Das ist eine gläubige Frau, eine Sexualtherapeutin aus der Schweiz da. Das ist hochinteressant. Nicht erst, wenn ich es fühle. Gefühle kommen erst nach dem Handeln. Die verkümmerten oder gar nicht vorhandenen Trampelpfade im Gehirn werden so zu einem vertrauten, leicht begehbaren Weg, der Lust auf Sex ausbaut. der Lust auf Sex ausgebaut. Oder nochmal ähnlich formuliert und ein bisschen kürzer, die brachliegenden Stellen im Gehirn müssen erst vom holprigen Feldweg zu einer gut befahrbaren Straße ausgebaut werden. Ich glaube, der Schlüsselpunkt da ist das, dass es wichtig für uns ist, zum Glauben, Sexualität ist etwas Gutes, aber es ist manchmal fehlgeleitet und Veränderung kommt in diesem Bereich oft erst, wenn wir anfangen, anders handeln. Weil unser Handeln eine Rückwirkung hat, einerseits einfach mal auf unser Hirn. Wir ahnen nicht, was da alles abläuft in uns. Und ich glaube, das ist ein fundamentales Prinzip vom Glauben. Das ist etwas, wo unsere Kultur fast nicht glauben kann, dass Gehorsam Freiheit bringt. Wir denken als Menschen, allgemein gesprochen, zuerst muss ich es gut anfühlen, dann mache ich es. Wir denken, wenn es sich gut anfühlt, kann es nicht falsch sein und darum mache ich es. Wenn ich etwas nicht verstand, dann mache ich es auch nicht. Und wir verpassen ganz wichtige Sachen. Wir kommen durch diese Mentalität auch gerade in Abhängigkeiten und in Unfreiheiten. Aber wenn wir anfangen, gehorsam zu sein, das heisst, wenn wir anfangen, so leben, auch im Bereich der Sexualität, wie Gott es gedacht hat, wenn unsere Handlungen so sind, entsteht durch die Rückwirkung unserer Handlungen auf unsere mentale Welt plötzlich auch neue Lust, neue Freude, neue Erkenntnis. Jetzt habe ich vieles gesagt. Und all das, was ich gesagt habe, glaube ich, hat eine Bedeutung für die Fragen, die Leute gestellt haben. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz auf die erste Seite. Da hat jemand eben gefragt, was sagt die Bibel zum Thema Selbstbefriedigung? Ja, sie sagt nicht besonders viel. Ich glaube, Selbstbefriedigung an sich ist nicht so ein Riesenproblem, solange es nicht zu häufig stattfindet, wo in eine Abhängigkeit führt, dann sind wir genau bei dem Thema. Und das Problem bei der Selbstbefriedigung ist nicht Selbstbefriedigung an sich, sondern mehr Fantasien, die damit einhergehen. Aber wenn du in diesem Bereich in eine Abhängigkeit gekommen bist, was musst du machen? Du musst anfangen, anders zu handeln. Wenn du deinen Gefühlen folgst, die werden dich einfach nur weiter trainieren bringen, die Abhängigkeit verstärken. Was ist mit Fetisch? Ja, da ist wahrscheinlich auch etwas mit deiner sexuellen Lust, nicht ganz in der Ordnung. Wenn du nur noch kannst einen Orgasmus haben, wenn gewisse Objekte involviert sind mit deiner Frau, ist schade. Du könntest frei werden von dem. Wie? Und da kann ich dir jetzt in dem konkreten Fall gar nicht sagen, aber indem du anders anfängst zu handeln und deine Gefühle umprägen lässt. Eine Frau, die keine Lust empfinden hat, aber wird mich hüten davor, schnelle Antworten zu geben. Da müssen wir viel mehr Sachen auch wissen. Was ist los mit dieser Familie, wie ist die Kommunikation und so weiter. Aber eine Möglichkeit, die man könnte bedenken für so jemanden wäre, dass ich vielleicht anfange zu handeln, sexuell wieder aktiv werde und das eine Rückwirkung hat auf mein sexuelles Empfinden. Vielleicht kommt das Empfinden erst nach dem Handeln. Das gebe ich einfach als eine Idee rein. Ich sage nicht, dass das immer das Richtige ist, aber einfach als Idee. Das würde ja passen zu all dem, was wir jetzt gehört haben. Was ist, wenn wir letzten Sonntag Vergebung und Würde bekommen haben, aber ich immer wieder falle? Ja, du musst anfangen, anders handeln. Und du wirst wieder in eine Freiheit hineinkommen, in eine Unabhängigkeit von dem, was nicht gut läuft in deinem Leben. Wir können vieles sagen zu dem Thema. Ich hoffe, dass ihr seht, wie Jünger sein von Jesus ein absolut entscheidender Punkt ist in all dem. Manchmal müssen wir einfach mal etwas machen, wo Jesus uns sagt, ohne dass wir es checken und vielleicht auch ohne dass wir es fühlen. Und wenn ich das so formuliere, spüre ich schon, wie einige sagen, nein, ich muss es zuerst fühlen, ich muss es zuerst checken, sonst könnte es ja gefährlich sein. Ja, ist Jesus gefährlich? Ist Gott vertrauenswürdig in Sachen Sexualität? Ist die Sexualität, die er uns gegeben hat, gut? Ja oder nein? Ja, sie ist gut. Und ist unsere Sexualität gefallen und vom Sündenfall betroffen? Jawohl, das ist sie. Vertraust du Gott genug, dass du sagst, wenn ich anfange so leben, wie er sagt, dass das auf jeden Fall eine positive Auswirkung wird haben auf meine Sexualität? Ich hoffe, dass du das Vertrauen entwickelst in ihm. Er hat dich gemacht und er hat gesagt, es ist gut, dass du ein Mann und eine Frau bist. Also, er hat gesagt, es ist gut, dass du ein Mann bist und es ist gut, dass du eine Frau bist. Vertrau ihm und seinen Weg. Fang an so leben, wie er es gedacht hat. Das kann nur gut kommen. Können wir etwas anfangen mit dem? Es hat noch mehr da drinnen, könnt ihr lesen. Kaufen das Buch von der Veronika Schmidt, Liebeslust oder andere. Da gibt es ganz spannende Sachen, die nicht nur gelten für das Thema Sexualität, sondern auch für andere Bereiche. Sucht allgemein und völlig andere Bereiche. Aber ich lasse nochmal mit dem gehen. Und wir hören jetzt auf Serienlied, nach dem Serienlied. Nein, ich bete noch, während wir raufkommen. Ich glaube, wir müssen noch beten. Wir haben gehört, Hebräer 5,14. Leute nämlich, die durch beharrliches Üben ihr Wahrnehmungsvermögen geschärft haben. Und Vater im Himmel, da wollen wir lernen. Wir wollen dir danken, dass wir nicht immer warten müssen, bis wir etwas fühlen oder denken, bis wir unser Leben verändern können, sondern du hast uns auch die Möglichkeit gegeben, durch das, wie du unser Hirn auch gestaltet und geschaffen hast, dass wir sogar durch unsere Handlungen können eine positive Veränderung anfangen, in die Wege leiten in unserem Leben. Und das ist genial. Wir können einfach mal anfangen zu handeln. Und das wird sich positiv auswirken, wenn wir anfangen, so handeln, wie du uns sagst. Und ich bitte dich, dass du tief in unserer Seele die Überzeugung stärkst, wachsen lässt oder wiederherstellen tust, dass Sexualität etwas Gutes ist. Dass du uns als sexuelle Wesen geschaffen hast und dass das super ist, so. Und Herr, ich bitte dich, dass in diesen Bereichen, wo wir am Ringen und am Kämpfen sind, weil wir leben in einer gefallenen Welt, auch in diesem Bereich, wir bitten dich, dass du durch deinen Geist uns neue Wege öffnest, wie wir Veränderungen erfahren und Freude erfahren können, die von dir kommt. Führ du uns da in deine Art von der Veränderung von unserem Leben. Amen.